Moin, liebe Fußballmanager und Fußballmanager-Interessierten. Das Europaparlament, also das EU-Parlament, hat über Sport diskutiert und da kamen einige spannende Erkenntnisse bei raus. Beziehungsweise, ich habe mir jetzt mal ein paar Punkte rausgesucht, wo ich dem Parlament und dem Schreiben des Parlaments widersprechen möchte, weil ich bin der Meinung, dass das Netz hinterher gelabert war und wenig selbst überlegt, wenig in den Dialog gegangen, wenig selbst mal diskutiert, sondern das war mehr so, Sport, müssen wir uns jetzt darum kümmern, steht in irgendeinem Kalender drin, also kümmern wir uns jetzt darum. Anfangen möchte ich mit der 50-plus-1-Regel. In dem Dokument steht, dass die 50-plus-1-Regel super ist und auch von anderen Sportarten als auch von anderen Nationen übernommen werden sollte. Und ich habe in dem Moment direkt wieder ans Kartellamt gedacht, was gesagt hat, die drei Ausnahmen, das ist schwierig. Und es ist ja nicht nur schwierig, dass es die Ausnahmen gibt, sondern das Problem ist, wie kriegt man diese Ausnahmeregelung wieder in den Liga-Alltag integriert, sodass es die Ausnahmen nicht mehr gibt. Folge ist natürlich, dass die DFL sich dagegen einsetzt und sagt, dass diese Ausnahmeregelung komplett gerechtfertigt seien. Ob sie es sind oder nicht, brauchen wir gar nicht zu diskutieren. Das Problem ist ja, wie kriegt man die wieder rein? Und das gleiche Problem, wenn man sich darum bemüht und die 50-plus-1-Regel in ganz Europa einführen wollte, haben dann alle Ligen eigentlich. Italien besteht aus Clubs, die nur Besitzer haben. Spanien genau das Gleiche, Frankreich genau das Gleiche, aber auch Dänemark, also überall auf der Welt, oder nehmen wir jetzt mal wenigstens Europa, aber auf der Welt ist es auch so, gibt es ein oder mehrere Besitzer, die dem Club gehören. Ausnahme Deutschland. Warum? 50-plus-1-Regel, da gehört den Mitgliedern, da müssen die Mitglieder einfach mitbestimmen. Das ist aber nur in Deutschland der Fall. Und jetzt, ich überlege dann natürlich, wie kann man das umsetzen? Wie kriegen wir es hin, die 50-plus-1-Regel nach Spanien zu bringen? Wie kriegen wir es hin, die 50-plus-1-Regel nach Italien zu bringen? Wie, egal wohin. Und das Einzige, was mir einfällt, ist staatliche Enteignung. Das heißt, man sagt, gut, der Staat drückt das jetzt durch, nimmt dieser Privatperson oder dem Unternehmen, also dieser juristischen oder privat oder natürlichen Personen Eigentum weg in Form dessen, dass sie halt sagen, ja, jetzt hast du nur noch 49% Stimmrecht. Das heißt, du kannst von Mitgliedern überstimmt werden. Und ganz ehrlich, davon halte ich überhaupt nichts, weil es überhaupt keinen Sinn ergibt. Die Investoren, also okay, man könnte sagen, symbolpolitisch ist es vielleicht ganz gut, weil die Investoren, die jetzt eventuell noch auf Versuche sind nach einem Club, vielleicht sagen, halte ich doch lieber Abstand. Aber realistisch, das rückgängig zu machen, sehe ich überhaupt nicht die Möglichkeit. Weil wenn man sich jetzt vorstellt, ein FC Barcelona mit über einer Milliarde irgendwie Verbindlichkeiten, und da sagt man jetzt, ja, liebe Mitglieder, ich weiß nicht, wie viele das sind, stemmt das doch mal bitte. Wie soll das funktionieren? Also selbst wenn es, ich glaube, ich habe gehört, FC Bayern hat 250.000 Mitglieder. Das sind mal jeweils pro Mitglied, wenn ich jetzt grob rechne, 4.000 Euro. Damit das dann halbwegs hinkommt, müssen wir nicht drüber reden, wird nicht funktionieren. Also, Meine erste These ist, 50 plus 1, so schön es in Deutschland ist, ist es über kurz, maximal mittelfristig auch in Deutschland Geschichte. Und da braucht kein EU-Parlament sich dazu zu äußern, ob das gut sei oder nicht. Wichtig, meiner Ansicht nach, ist ein richtig funktionierendes Financial Fair Play. Und das, was halt besagt, du darfst nicht mehr ausgeben, als du einnimmst. Und sonst müssen passende Konsequenzen drohen. Das halte ich aktuell für etwas ausgeschlossen, aufgrund von den aktuellen fußballgegebenen Strukturen. Das zweite Thema betrifft die Bezahlung. Und auch das ist ein Thema, was gerne in den Medien diskutiert wird. Vor allem, wenn gerade mal wieder die deutsche Frauennationalmannschaft spielt, dann kann man wieder über die Bezahlung reden und die Nationalspielerin fragen, wie sie das denn finden. Irgendwie so wurde das dann bestimmt auch zum Thema im EU-Parlament. Aber so richtig damit beschäftigt, hat sich damit, glaube ich, keiner. Weil meiner Ansicht nach muss man unterscheiden zwischen der sportlichen Leistung, wo ich keinen Unterschied sehe zwischen den Topspielern die Männer und Topspieler der Frauen. Aber, oder Topspielerinnen. Was man aber sehen muss, ist die wirtschaftliche Leistung. Dazu habe ich hier ein kleines Beispiel. Wir haben zwei Sänger. Der eine füllt Hallen, pro Konzert kommen 50.000 Leute. Der andere füllt auch Hallen, aber pro Konzert kommen 100 Leute. Da ist für uns komplett klar, dass der eine erfolgreicher ist und damit mehr verdienen kann. Nämlich der 50.000 Leute begeistert auf seinen Konzerten. Der nur 100 Leute begeistert, ist gut, wenn man den noch kennt. Und ob der jetzt von der Musik leben kann oder nicht, da würden wir alle sagen, ja gut, verstehen wir, dass er es nicht kann. Den Vergleich können wir komplett auf den Fußball übertragen. Die Männer kriegen 50.000 Leute ins Stadion und noch, sagen wir, 3 Millionen vor die Bildschirme. Die Frauen nicht. Und dementsprechend ist ihre wirtschaftliche Leistung geringer als die der Männer und dementsprechend entsteht da auch ein Unterschied in der Bezahlung. Und ich habe mal ein Video dazu gemacht zum Thema leistungsbezogene Bezahlung und habe da mal ein bisschen aufgeschlüsselt, wie das eigentlich so kommt und ob Fußballer überbezahlt sind. Mein Fazit ist, sie sind nicht überbezahlt, weil sie auch diesen Wert geben, weil sie auch diesen Wert erzeugen. Sie machen zwar nichts anderes als die Frauen, aber wir Fans, wir gucken halt lieber Männern zu, warum auch immer. Das will ich nicht bewerten, aber das ist halt gerade Fakt. Dementsprechend bin ich der Meinung, leistungsbezogene Bezahlung existiert im Fußball und eine Angleichung von Frauengehältern und Männergehältern würde den Prinzipien einer freien Marktwirtschaft oder auch sogar einer sozialen Marktwirtschaft widersprechen. Womit soll das auch bezahlt werden? Das Einzige, wo ich mich darauf einlassen würde, wäre für die Nationalmannschaft, aber da müsste man das dann auch pro Sportler angleichen und sagen, jeder Sportler, der die Nation vertritt, kriegt Summe X, unabhängig welche Sportart. Weil sie alle bringen sportlich die gleiche Leistung, weil sie nicht vergleichbar ist. Und dementsprechend müssen wir das auch gleich honorieren. Da glaube ich aber nicht, dass der Steuerzahler dazu bereit ist, diese Regel zu akzeptieren, wenn das auch für Sportarten gilt, die vielleicht nicht so TV-relevant sind, die die breite Bevölkerung vielleicht nicht unbedingt interessiert, vielleicht auch noch nicht mal olympisch ist. Und dementsprechend ist das auch eine Aussage, die man leicht trifft, aber die Umsetzung würde meiner Meinung nach Auswirkungen auf die Gesellschaft haben, die nicht erträglich sind für die Gesellschaft. Dann kommen wir zum dritten Thema, und das ist eine europäische Liga. Ich sage jetzt bewusst nicht die europäische Super League, wie sie von einigen Fußballfunktionären geplant ist, sondern eine europäische Liga, nicht so aufgebaut wie die Super League. Die Super League im Prinzip ist das gleiche wie die Champions League, nur dass es einige Clubs gibt mit einem Dauerticket für Startrecht. Also die sind einfach dauergesetzt. Ja, dazu sagen, es würde den Fußball zerstören, das ist schon, boah, würde ich als, ich nenne es mal schwierig, weil ob wir das jetzt Champions League oder Super League nennen, das ist egal. Ob wir das UEFA Champions League nennen oder Real Madrid Super League, das ist wirklich am Ende nicht kriegsentscheidend, ob das jetzt ein guter Wettbewerb ist oder nicht. Auf der anderen Seite verpasst das EU-Parlament dabei dann auch mal zu überlegen, wie könnte denn der Sport, in diesem Fall der Fußball, einen positiven Einfluss auf die Gesellschaft haben. Wie müsste das strukturiert werden? Wie müsste es gestaltet sein? Und ich glaube, dass eine europäische Liga mit einer sehr bewusst gewählten Besetzung und mit einer sehr bewusst gewählten Qualifikationsmöglichkeit sehr wohl positiv sein kann für die europäische Gemeinschaft. Warum? Wir sehen national in Deutschland Spaltung aufgrund von Corona. Wir sehen auch international ständig irgendwelche Grenzen, die wieder aufgebaut werden oder eben halt die Flüchtlinge mal wieder. Wir haben also Probleme, wo wir zusammenrücken müssen als Europa, als Deutschland und als Europa. Und da, glaube ich, kann eine Fußballliga helfen, wieder zusammenzurücken, wieder ein bisschen näher zu kommen. Weil die Werte im Fußball haben, glaube ich, alle mehr oder weniger die gleichen Werte. Und wenn man über diesen Konsens Fußball dann auf andere Bereiche übergeht, dann könnte es eventuell zu einer Stärkung der Gemeinschaft in Europa werden. Aber das Parlament redet eher davon, dass man die Tradition wahren müsse und dass eine Super League, dass die Sport, das, den sportökonomischen Standard, den wir aktuell haben, gefährden würde. Und ja, ich glaube da nicht dran, ehrlich gesagt. Man muss halt überlegen, wie man es aufsetzt. Aber wenn wir eine Europameisterschaft in 17 Millionen Ländern machen können, dann können wir auch eine europäische Liga schaffen, die dazu führt, dass man enger zusammenrückt, in dem, was natürlich dann dazugehört, möglichst oder nicht möglichst, wirklich jedes Mitgliedsland vertreten sein muss. Wie man das dann gestaltet, das ist eine andere Frage. Aber dieser Gedankengang, den muss man schon zulassen als Europäische Union, meiner Ansicht nach. Und auch als Parlament und auch als UEFA. Und dann muss man sich natürlich mit denen, die gerade unzufrieden sind, wie Florentino Perez von Real Madrid, zusammensetzen und sagen, wir verstehen, dass du unzufrieden bist. Wir sehen aber auch, dass du seit Jahren Misswirtschaft betreibst. Wie Wir könnten über bestimmte Möglichkeiten reden, dass wir eine neue Liga machen, aber es braucht einen tieferen Sinn, als nur der gleiche Wettbewerb zu sein wie die Champions League, mit dem Vorteil, dass ihr nicht an der Qualifikation scheitern könnt. Okay. Also, das gesamte Dokument, was da aufgesetzt wurde, 14 Seiten, hat meiner Ansicht nach ganz wenig Aussagekraft. Ich finde, es zeigt, wie gut Deutschland, wie gut der Fußball generell mit der Politik vernetzt ist, weil Sport ist so viel mehr als Fußball. Aber trotzdem geht es da um den Transfermarkt, wo komischerweise immer nur die hohen Summen vom Fußball kritisiert werden, weil die anderen Transfermärkte halt nicht, da ist nicht so viel Geld drin. Und es geht um die 50 plus 1 Regel. Und da merkt man schon, dass da ein sehr, sehr enges Geflecht ist zwischen Fußball und Politik. Was positiv sein kann, wenn man Hand in Hand arbeitet, was aber auch negativ sein kann, wenn man das nicht nutzt, in der Politik auch zu diskutieren, sondern das kommuniziert, was alle kommunizieren, was alle Sportfunktionäre kommunizieren. Ich glaube, es wäre eine Möglichkeit gewesen für einen guten Diskurs, für eine harte Diskussion und wo auch ein Politiker sich kreativ hätte mal auseinandersetzen können und sich überlegen können, wo sind eigentlich die Probleme in Europa? Wenn wir uns schon mit Sport beschäftigen müssen als Politiker, was kann uns der Sport tun? Und wenn dann alle Politiker zu dem Entschluss kommen, dass der Sport dadurch, dass er Stabilität gibt, weil er traditionell bleibt, und an Tradition festhält, dass dadurch den größten Impact auf Europa hat oder den größten positiven Impact auf Europa hat, dann finde ich das ein bisschen schwach. Aber so muss man das jetzt halt leider akzeptieren. Und ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn da die Politik auch mutiger ist und auch mehr Einsatz vom Fußball fordert und auch vielleicht abwegige Ideen nicht direkt irgendwie kritisiert, sondern sich mal überlegt, wie das denn positiv zu gestalten wäre. Mich würde auf jeden Fall eure Meinung interessieren. Was sagt ihr? Gehört Fußball und Politik zusammen? Sollte sich das Parlament vielleicht gar nicht dazu äußern? Und welche Punkte sagt ihr sind komplett richtig und welche Punkte sagt ihr sind komplett falsch? Ich freue mich, wenn ihr hier unten kommentiert.
Vielen Dank, dass du dir das Video bis hierhin angeguckt hast. Das zeigt mir, dass du ein großes Interesse am Fußballmanagement und am Fußball insgesamt hast. Und wenn du dich noch tiefer mit der Materie beschäftigen möchtest, dann habe ich vielleicht was für dich. Schau mal hier in die Shownotes und da findest du Links zu meiner Website und zu meinen Online-Kursen. Und da kannst du ja mal reinschauen und gucken, ob sie für dich interessant klingen und ob du dich mit denen weiterentwickeln willst. Viel Spaß bei deiner persönlichen Weiterentwicklung und ich freue mich, wenn du dir auch das nächste Video hier wieder anguckst.